Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei haben Zehntausende gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan protestiert. Nachdem die Polizei zunächst mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen war, zog sie sich am Nachmittag zurück. Die Auseinandersetzungen in Istanbul hatten gestern Morgen mit der Räumung eines Protestlagers begonnen. Umweltschützer wollen verhindern, dass der Gezi-Park am zentralen Taksim-Platz einem Bauprojekt zum Opfer fällt.
Bürgerkriegsähnliche Szenen in Istanbul. Wie bereits gestern, so ziehen auch heute Zehntausende demonstrieren durch die Straßen der Innenstadt. Die Polizei geht mit aller Härte dagegen vor, mit Wasserwerfern und Tränengas, macht Jagd auf Gruppen von Protestierenden. Alle Geschäfte und Restaurants in den Vierteln rund um den Taksim-Platz sind geschlossen. Der Platz selbst ist weiträumig abgesperrt. Im Internet ist von mehr als 100 Festgenommenen und 1000 Verletzten die Rede. Auch soll es 2 Tote gegeben haben. Und das ist der Auslöser, der kleine Gezi-Park, gelegen im Herz der Stadt am Bosporus, direkt neben dem Taksim-Platz. Er soll nach Plänen der AKP-Regierung bebaut werden. In der Rekonstruktion einer alten osmanischen Kaserne, die hier bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts stand, sollen Cafés, Museen und ein Einkaufszentrum Platz finden. Das stört viele Istanbuler. Sie wollen den Park und seine Bäume erhalten, hat doch die Stadt ohnehin einen Mangel an Grünflächen. Inzwischen aber geht es bei einem Großteil der Demonstranten um mehr als um Naturschutz. Uns allen hier geht es um Demokratie. Heute Nachmittag dann die überraschende Wende. Die Polizei zieht sich zurück. Die Demonstranten können zurück in den Park und auf den Platz. Und es werden bis über 100.000. Die AKP-Regierung scheint ihre harte Linie zumindest vorübergehend aufzugeben.
Kleine Ursache, große Wirkung. Da will ein allzu machtbewusster Ministerpräsident Erdogan seinen Willen durchsetzen, vorbei an allen Behörden. Und dann erlebt er etwas, was er so bisher noch nicht kannte. Eine Bürgergesellschaft, die sich wehrt. Jetzt steht er selbst unter Druck. Seine Kritiker verspüren Aufwind. Ein wichtiger Tag für die türkische Demokratie.
Dauerregen lässt in Deutschland weiter viele Flüsse anschwellen. Während das Hochwasser in Niedersachsen leicht zurückgeht, haben die Hilfsmannschaften im Süden und im Osten viel zu tun. In Sachsen überflutete die Mulde Teile der Altstadt von Grimma. Auch in einigen Regionen Thüringens ist die Situation nach wie vor schwierig. In Baden-Württemberg klettern die Pegelstände des Rheins weiter nach oben. Auch in Bayern entlang der Donau müssen sich die Anwohner auf Überschwemmungen einrichten. Eine besondere Warnung gilt für die Dreiflüsse-Stadt Passau.
Am Nachmittag hat der Regen in Passau wieder eingesetzt. Die Uferpromenade an der Donau steht bereits unter Wasser. In der niederbayerischen Stadt werden die Hochwassersperren aufgebaut, Sandsäcke liegen bereit. Ein Stück weiter flussaufwärts im Kloster Weltenburg bei Kelheim bauen Feuerwehrleute die Hochwassersperren auf, um die Klosteranlage am Donaudurchbruch vor den Wassermassen zu schützen, die aus dem Norden und Westen Bayerns in die Donau fließen. Mit einem Großaufgebot an Helfern mussten 5 Kanusportler aus der Isar bei Plattling gerettet werden. Die Kanuten hatten am Flussufer übernachtet, um heute am frühen Morgen mit den Kanus zu starten. Das Hochwasser hat die 5 über Nacht eingeschlossen. Für den Süden Bayerns rechnen die Wasser- und Schifffahrtsämter mit dem Hochwasserscheitel für morgen oder Montag. Im Norden des Freistaates dürfte am Sonntag das Gröbste überstanden sein. In den Oberläufen der Flüsse im Fichtelgebirge und im Frankenwald steigen die Pegel nur noch leicht an. Das Hochwasser verlagert sich weiter in Richtung Main. Der Fluss wurde zwischen Bamberg und Aschaffenburg für die Schifffahrt gesperrt. Allein in Würzburg liegen seit gestern 35 Fracht- und Kreuzfahrtschiffe fest. Bewährt hat sich der Hochwasserschutz in Wertheim am Zusammenfluss von Tauber und Main. Die Altstadt, die sonst bei jedem Hochwasser überflutet war, blieb bisher weitgehend trocken.
Hier im thüringischen Waldschleben, nördlich von Erfurt, ist an diesem Tag das ganze Dorf auf den Beinen. Mit vereinten Kräften sichern sie den Deich der Gera. Manch einer bis zur Erschöpfung.
Es geht um jeden seine Existenz und um nichts weiter. Nur ums Dorf zu schützen.
Natürlich ist man emotional natürlich schon sehr angegriffen, das muss man schon sagen.
Ja, die Feuerwehr, der Ort und alle die da sein können, sind ja da. Wo wir ein bisschen Hilfe vermissen, ist eigentlich im Vorfeld. Ja, von den zuständigen Behörden.
Am Abend kommt die Polizei und räumt den Deich. Wenn er bricht, droht das Dorf zu überfluten. Auch in vielen anderen Orten in Thüringen bleibt die Lage kritisch. Bis zum Nachmittag steigt die Zahl der Pegel mit höchster Alarmstufe von 7 auf 12. Am Abend lobende Worte der Ministerpräsidentin.
die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehren, der Polizei, der Rettungskräfte, das verdient wirklich größten Respekt. Und diese Solidarität der Menschen untereinander ist auch das, was in einer solchen Zeit zusammenhält.
Das Wasser aus Thüringen, dazu der Dauerregen, verschärft auch die Lage in Sachsen-Anhalt. Doch noch halten die Deiche den Fluten stand. Auch in Sachsen, wie hier im Erzgebirge, lässt der anhaltende Regen die Pegel steigen. In Krimma lief am Morgen die Mulde über die Ufer. Im Landkreis Leipzig entlang der Weißen Elster wurde für mehrere Orte Katastrophenalarm ausgerufen.
Über die aktuelle Lage in den Hochwassergebieten und regionale Wetterwarnungen hält sie tagesschau.de auf dem Laufenden. Auch die CDU will in ihrem Wahlprogramm eine Preisbremse bei Neuvermietungen fordern. Generalsekretär Gröhe sagte der Süddeutschen Zeitung, Mieten dürften nach einem Mieterwechsel nicht ins Uferlose steigen. Neumieten sollten deshalb künftig nur noch um einen bestimmten Prozentsatz über dem örtlichen Mietenspiegel liegen dürfen. Wie groß diese Spanne sein soll, ist in der CDU noch nicht geklärt. Die Oppositionsparteien im Bundestag haben bereits ähnliche Forderungen gestellt.
Wer in einer Großstadt eine Wohnung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Allein in Berlin stiegen die Mietpreise bei Neuvermietungen seit 2007 um 40%, in Hamburg um 15%. Dagegen will nach den Wahlen nun auch die Union etwas tun. Sie will eine Mietpreisbremse bei Neuvermietungen einführen.
Wir wollen die Mietpreisbremse, die wir geschaffen haben, für laufende Mietverträge auf Wiedervermietung erweitern, Landesregierung die Möglichkeit geben, sie vorzusehen für besonders angespannte Wohnraumsituationen.
Noch vor wenigen Monaten hatte die Union eine Mietpreisbremse für Neuvermietungen abgelehnt. Sie war von der SPD bei der Reform des Mietrechts gefordert worden. Für Rot-Grün ist deshalb dieser Positionswandel der Union wenig glaubhaft.
Wenn sie jetzt auf einmal kommt und das Herz für die Mieterinnen und Mieter entdeckt, kann ich den Mietern nur empfehlen, wählt gleich das Original und nicht die billige Kopie.
Die Union hatte jetzt 8 Jahre Zeit, das Mietrecht zu ändern, niedrigere Erhöhungen zuzulassen, Modernisierungsumlagen runterzufahren. In 8 Jahren hat die CDU das Gegenteil von dem getan, was sie heute verspricht.
Widerspruch kommt auch vom Koalitionspartner. Für die Liberalen beginnt die CDU mit der Mietpreisbremse ein Wettrennen mit der SPD in der Sozialpolitik.
Dass man jetzt anfängt mit den größten Wahlgeschenken, halte ich für nicht zielführend. Ich glaube, der Wähler will auch nicht belogen werden, sondern er will ehrliche Sachpolitik haben und wissen, wohin die Reise geht.
Auch die Vermieter warnen, eine Mietpreisbremse gebe Investoren keine Anreize zum Wohnungsneubau, obwohl ca. 250.000 Wohnungen in Deutschland fehlten.
Der Internationale Währungsfonds hat sich positiv über die Entwicklung in Griechenland geäußert und eine neue Finanzhilfe freigegeben. Das hochverschuldete Land erhält jetzt weitere 1,7 Milliarden Euro. IWF-Chefin Lagarde sagte, Athen sei auf gutem Weg, sein Defizit in den Griff zu bekommen. Sie rief das Land zugleich aber auch zu weiteren Reformen in der Verwaltung auf und zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
Bei Protesten des kapitalismuskritischen Blockupy-Bündnisses sind in Frankfurt am Main mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die EU-Politik in der Finanz- und Schuldenkrise. Dabei kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei. Die Beamten kesselten die Demonstranten ein, nahmen einige von ihnen fest und setzten Pfefferspray ein. Ein Polizeisprecher begründete das Eingreifen damit, dass Teilnehmer vermummt gewesen seien oder Stöcke bei sich getragen hätten.
Telefonkunden werden von heute an besser vor überteuerten Warteschleifen geschützt. Die neuen Regeln legen fest, dass Warteschleifen bei Servicenummern mit der Vorwahl 0180 oder 0900 nur dann noch zulässig sind, wenn sie kostenlos sind oder für den gesamten Anruf ein Festpreis gilt. Sollten Anbieter dagegen verstoßen, drohen ihnen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.
Deutschland und 9 weitere Länder haben in Berlin den Club der Energiewende-Staaten gegründet. Sie wollen damit weltweit den Einsatz erneuerbarer Energien voranbringen. Bundesumweltminister Altmaier betonte, der Ausbau sei unabdingbar für den Schutz von Klima und Umwelt. Dies stehe aber nicht im Gegensatz zu Wohlstand und Wachstum. Der Initiative gehöre neben Frankreich, Großbritannien und Dänemark auch China, Indien, Südafrika, Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate und Tonga an.
Angesichts des starken Rückgangs von Organspenden hat Bundesgesundheitsminister Bahr um eine höhere Spendenbereitschaft geworben. Am Tag der Organspende rief er dazu auf, sich offensiv mit dem Thema zu befassen. Seinen Angaben zufolge sterben in Deutschland täglich 3 Menschen, weil es für sie kein passendes Organ gibt. Die Zahl der Spender ist nach dem Transplantationsskandal vor knapp einem Jahr deutlich gesunken.
23 Jahre, 12 und 8 Jahre. Zusammen fast 900 Lebensjahre, die Organspende kranken Menschen ermöglicht hat. Burkhard Tapp musste lange auf seine Spenderlunge warten. Sein Leben ist seit der Transplantation ein völlig neues.
Neu insoweit, dass ich halt die Chance habe, weiterzuleben durch die Transplantation. Zum Schluss war es so, dass ich rund um die Uhr sauerstoffpflichtig war, Medikamente nehmen musste, Physiotherapie hatte.
Die Zahl der Organspenden ist drastisch gesunken. Im Jahr 2012 waren es im ersten Quartal noch 368, 2013 nur 301, ein Rückgang von mehr als 18%. Der Grund für den Negativrekord? Skandale bei der Vergabe von Organen. Ärzte hatten bewusst Daten gefälscht, damit eigene Patienten bevorzugt werden. Das hat vielen Menschen das Vertrauen in die Organspende genommen. Eine Gesetzesänderung soll jetzt diese Manipulation strafbar machen. Denn weniger Spender heißt weniger Organe und das kostet Menschenleben. Das weiß auch die Politik.
Wir nehmen dem Patienten die Angst, indem es starke Regeln gibt, die besser kontrolliert werden. Alle Transplantationszentren werden gerade überprüft, das wird bald abgeschlossen sein. Wir wissen, dass die Ausnahme wirklich die Unregelmäßigkeiten waren.
Unregelmäßigkeiten mit dramatischen Folgen für die Menschen, die auf ein Organ warten. Viele von ihnen werden früher sterben, wenn das Vertrauen in das System Organspende weiter fehlt.
Im hessischen Borken haben die Menschen an das Grubenunglück vor 25 Jahren erinnert. Bei der Explosion kamen 51 Bergleute ums Leben. Wenige Tage später wurden 6 Kumpel aus 150 Metern Tiefe gerettet. Sie hatten in einer Luftblase ausgeharrt. Noch heute spricht man über das Wunder von Borken, aber auch darüber, wer für das Grubenunglück verantwortlich ist.
Die Namen der 51 toten Bergleute, sie erinnern an das Grubenunglück in Borken bei Kassel vor 25 Jahren. Ceyhan und Türkan Öçlek verloren damals ihren Vater.
Der Schmerz sitzt immer noch tief, wie am ersten Tag. Es war ein Schock für uns und genauso ist es heute auch wieder. Die ganzen Erinnerungen kommen hoch. 88.
Am 1. Juni 1988 erschüttert eine gewaltige Kohlenstaubexplosion die Grube Stolzenbach. 51 Bergleute sterben, 6 Männer überleben in einer Luftblase. Bei Bohrungen hören Helfer Klopfzeichen aus 150 Metern Tiefe und retten die Männer 65 Stunden nach der Explosion. Einer von ihnen ist Wilfried Dönch.
Was mir die ganze Zeit immer geholfen hat, meine Unerfahrenheit mit damals 21. Dass ich eben keinerlei Erfahrungen hatte. Wenn ich heute sowas nochmal erleben müsste, weiß ich nicht, wie es mir dann ginge.
25 Jahre später, gemeinsames Gedenken, gemeinsame Trauer.
Wir erinnern uns und die Angehörigen sind nicht allein, aber Trauer hat keine Zeit, das bleibt.
Bis heute ist nicht vollständig klar, wer für das Unglück verantwortlich war. Viele Hinterbliebene suchen noch die Wahrheit.
Dass man herkommt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht oder wir haben einen Fehler gemacht. Und dann wäre das für mich in Ordnung und dann wäre das auch nach 25 Jahren für mich abgeschlossen.
Für die Stadt Borken bedeutete das Unglück vor 25 Jahren auch das Ende des Braunkohlebergbaus.
Im US-Bundesstaat Oklahoma sind erneut mehrere Wirbelstürme über die Region gezogen. Nach Behördenangaben wurden im Großraum Oklahoma City mindestens 9 Menschen getötet. Unter ihnen mehrere Autofahrer, deren Wagen vom Sturm erfasst wurden. Mehr als 80.000 Haushalte waren ohne Strom. Das Gebiet ist auch als Tornado Alley bekannt, weil dort pro Jahr im Schnitt 1.200 Wirbelstürme gezählt werden. Erst vor knapp 2 Wochen hatten Tornados Teile Oklahomas verwüstet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Juni.
Das Regentief verlagert sich etwas nach Osten, bringt der Südosthälfte Deutschlands aber noch teilweise extrem ergiebigen Dauerregen. Allein am Alpenrand sind bis morgen früh nochmal um 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Neben dem Dauerregen gibt's im Osten heute Nacht auch Gewitter. Im Westen und Nordwesten bleibt es meist trocken, zum Teil klart es auf. Morgen in der Osthälfte weitere Regenfälle, die besonders in den Staulagen der Berge teilweise unwetterartig sind. Im Westen und Nordwesten verläuft der Tag trocken und überwiegend freundlich. Der Wind weht mäßig, im Norden und Osten auch frisch und stark böig aus Nordwest. Heute Nacht Temperaturen zwischen 4 Grad in der Eifel und 14 Grad an der Spree. Morgen 8 bis 11 Grad im Südosten, sonst 12 bis 18, am Niederrhein bis 19 Grad. Am Montag im Osten zum Teil noch Regen, während im Westen und Südwesten längere Zeit die Sonne scheint. Dienstag und Mittwoch teils freundlich, teils wolkig. Örtlich entwickeln sich Schauer oder Gewitter.